Die Mitglieder des Südfunk-Sinfonieorchesters, dirigiert von Kurt-Heinz Stolze, haben wir gehört, mit einer Komposition von Franz Tischhauser mit dem schönen Titel »Die Faulheit und der Fleiß«. Zwei Gegensätze, hier vereint in musikalischer Harmonie. In unserer SWR2-Matinee im Zeichen des Faultiers gilt unsere Aufmerksamkeit denen, die sagen: Ich möchte lieber nicht. Und so heißt auch das Buch, das Juliane Marie Schreiber im gerade vergangenen Jahr geschrieben hat. Erfreulicherweise hat sie auf unsere Frage nach einem Interview mit einem »Das möchte ich gerne« geantwortet. Guten Morgen, Frau Schreiber.
Guten Morgen, vielen Dank.
Ich möchte lieber nicht. Der Titel Ihres Buches verweist ganz klar auf den Roman »Bartleby, der Schreiber« von Herman Melville. In dem ist der Satz »I would prefer not to« die Standardantwort von dem Schreibgehilfen. Warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden?
Es geht ja bei Bartleby darum, dass er eine Verweigerungshaltung ausdrückt. Und darum geht es auch in meinem Buch, dass wir als Gesellschaft ganz gut daran täten, mal wieder so eine Verweigerung auch zu artikulieren, wenn es nämlich darum geht, dass wir andauernd gezwungen werden, positiv zu sein und glücklich zu sein. Und darum geht es in dem Buch, dass man auch mal sagen kann, ich muss das eigentlich alles jetzt gerade gar nicht. Und warum es auch gut ist für die Gesellschaft, das mal zu sagen, nämlich weil es Zusammenhalt fördert und nicht jeder Einzelne immer nur in seinem stillen Kämmerlein sich vor sich hin optimieren muss. Das ist das große Thema.
Ja, und der Untertitel heißt »Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven«. Wie sieht dann diese Rebellion konkret aus?
Das ist sicherlich für jeden unterschiedlich, aber es geht auch erstmal darum, dass man sich fragt, möchte ich eigentlich all diese Anforderungen, die mir immer an mich herangetragen werden, möchte ich denen überhaupt entsprechen oder möchte ich das vielleicht auch gar nicht? Und diesen kleinen Moment des Innehaltens und des Sich-Fragens, darum geht es und auch um diesen Punkt, dass wir vielleicht in einer Kultur des Ja-Sagens manchmal auch Nein sagen sollten.
Können Sie das an einem konkreten Beispiel belegen oder mal verdeutlichen?
Ja. Zum Beispiel gibt es ja unglaublich viele, nicht nur sozialen Druck, dass man ständig irgendwie positiv sein muss oder auch immer an sich arbeiten soll, ne, sondern auch, dass man irgendwelche Trends immer mitmacht oder so. Und da geht es auch mal darum, dass man sagt, nein, ich möchte vielleicht diesen neuen Trend mit fluoreszierenden Schnürsenkeln nicht mitmachen oder ich möchte auch einfach gar nicht immer überglücklich sein und andauernd diese beste Version meines Selbst sein müssen, weil darum geht es auch in meinem Buch, dass man sich fragt, woher kommt eigentlich dieser Druck, dass wir andauernd immer angehalten werden, uns so zu optimieren. Und es geht, glaube ich, da sehr stark darum, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und glauben, dass jeder das Lebensglück bekommt, das er sich aus eigener Kraft verdient. Also wir glauben, du kannst alles sein, wenn du nur genug an dich glaubst. Und dieses Buch sagt, das stimmt so nicht. Das ist zwar eine schöne Idee und die passt auch sehr gut in unsere neoliberale Gesellschaft, in der jeder irgendwie für alles selbst verantwortlich sein soll, also für Gesundheit und Bildung. Und das stimmt natürlich zu einem gewissen Grad, aber eben nicht vollständig. Und diese politischen Grundbedingungen, die es geben muss, damit Menschen sich entfalten können, damit es ihnen gut geht, die ignorieren wir gerade sehr stark und auch gerne. Und damit lastet aber eine ganz große, ja, doch Last auf jedem Einzelnen, weil es immer heißt, du bist für alles allein verantwortlich. Du bist für dein ganzes Lebensglück ausschließlich allein verantwortlich und musst an deiner Einstellung arbeiten. Also an dieser Frage des Mindsets, ja, dieses Gewinner-Mindset. Und gerade am Jahresanfang fallen wir da gerne auch so darauf rein, dass wir denken, jetzt werde ich alles umstellen und werde mich optimieren und werde eine perfekte Version meiner selbst sein. Und natürlich funktioniert es ganz selten nur. Und ich frage mich auch in dem Buch eigentlich, müssen wir das? Also müssen wir ständig uns eigentlich diesen Schuh anziehen und sagen, okay, ich muss dann noch mehr an mir optimieren? Weil das Problem ist, dass wir damit in einer Zeit auch leben, in der wir Dinge überpsychologisieren. Ja, wir glauben, Dinge, die eigentlich politisch sind, sollten wir psychologisch lösen. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Also ein Beispiel, der Pflegenotstand, der verbessert sich nicht durch mein Mindset. Da sage ich in meinem Buch, da ist man nämlich schnell bei so einem ganz komischen Fehlschluss. Jemand ist arm, ach naja, der war ja auch nicht fleißig genug. Oder jeder ist krank und der hat wahrscheinlich zu negativ gedacht.
In Ihrem Buch haben Sie eine sehr, sehr schöne Szene im Altenheim, wo der Enkel zu der Oma sagt, Oma, du musst einfach mal lächeln, dann sind die Menschen hier, die Pfleger auch netter zu dir. Das ist dann so die Umkehrhaltung. Ne? Dennoch, ich habe so zwischendurch auch gedacht, es gibt ja auch sowas, ich kenne das bei mir selbst auch, die Fähigkeit im Schlechten das Gute zu sehen. Also wenn irgendwo was Doofes passiert, dir zu sagen, okay, was ist jetzt das Gute daran oder kann ich das irgendwo ins Gute drehen? Das kann doch aber auch tröstend und hilfreich sein, oder nicht?
Auf jeden Fall. Also dieses Trösten ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und Hoffnung darf man nie verlieren, gerade in schweren Zeiten. Darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, wenn eigentlich alles schon gut ist, dass dann einem ganz oft auch von der Konsumindustrie immer noch eingeredet wird, wie so ein kleiner Teufel auf der Schulter, es müsste dir noch besser gehen, du könntest noch glücklicher sein. Und das ist das, was ich kritisiere. Das geht nicht darum, dass man natürlich in schweren Zeiten Hoffnung finden muss, immer. Da ist auch alles erlaubt, um irgendwie wieder aus einem Leiden herauszukommen. Sondern es geht darum, dass man auf einem guten, normalen Null, auf einer Zufriedenheit ständig hört, du musst dich noch besser fühlen.
Sie schreiben in dem Buch, in einer Welt, in der man aus jedem Problem und jeder Krankheit etwas lernen muss, in der die exzessive Nabelschau alle in den Wahnsinn treibt, kann es nur eine richtige Haltung geben, die Haltung des Nein. Und Sie zitieren einen dänischen Psychologen, der den Nein-Hut empfiehlt. Wie setzt man den auf?
Ja, das ist ganz spannend. Genau, Sven Brinkmann, der hat gesagt, wir sollen einfach mal lernen, viel öfter Nein zu sagen, weil in dieser Kultur des Ja-Sagens, in der wir leben, das Nein eigentlich immer wie eine Bremse verstanden wird, wie etwas, was eigentlich zögerlich ist und störend ist, aber das Nein wichtig ist. Und zwar dafür, dass wir auch schaffen, unabhängig und selbstbestimmt zu leben, um mit unseren eigenen Überzeugungen zu leben, um diese Autonomie uns zu bewahren. Und deswegen sage ich dann, nur wenn wir uns diesem Zwang des Positiven entziehen und dazu Nein sagen, dann können wir überhaupt selbstbestimmt leben. Und das ist eine ganz große Befreiung.
Und inwiefern kann das Nein sagen etwas mit Faulsein zu tun haben?
Das Faulsein ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, es geht darum, dass wir alle sehr stark, wie ich schon sagte, weil wir die Kämpfe so nach innen verlagert haben, weil wir glauben, wir sind für alles selbst verantwortlich, dass wir sehr überfordert sind. Und dieses Nein sagen und diese Faulheit sind im Endeffekt ein Ausbruch aus diesem Rad, in dem wir uns alle wähnen. Und deshalb ist dieses Leistungsdenken und diese Optimierungsspirale, da irgendwie einen Punkt dagegen zu setzen, zu sagen, ich bin jetzt mal faul, ich mache jetzt mal nichts. Das ist ein Punkt, in dem wir uns, glaube ich, alle träumen manchmal, wenn es uns zu viel wird. Und es gibt gute Gründe dafür, dass es uns allen zu viel wird oft. Weil wir leben in einer Zeit der maximalen Überforderung. Ja, von morgens bis abends wird man eigentlich im Alltag von ganz stillen Aufforderungen unter Druck gesetzt. Angefangen beim Smartphone, dass wir da immer neue Apps installieren oder von unseren E-Mails andauernd müssen wir antworten oder neue Urlaubsziele uns aussuchen. Netflix bietet uns jeden Tag hunderte Serien an und Filme. Und es gibt ein Überangebot gerade von fast allem. Das ist natürlich ein Wohlstandsphänomen. Aber trotzdem ist es auch eine Entscheidungsüberlastung. Ja. Wer studieren will, muss heute, ich glaube, über 16.000 Studienfächer auswählen. Wenn man ein Buch lesen will, dann muss man aus 2,5 Millionen Titeln auswählen, nur auf Deutsch. Und auf Spotify gibt es inzwischen über 70 Millionen Songs, die man spielen kann. Das heißt, wir müssen uns andauernd entscheiden. Und da gibt es natürlich den klassischen Wunsch, dass wir dann sagen, ich möchte gerade gar nichts mehr entscheiden, ich habe keine Lust und es ist mir alles zu viel.
Frau Schreiber, wie gut können Sie faul sein? Haben Sie eine Not-to-Do-Liste?
Daran arbeite ich. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Ich versuche, das zu integrieren. Not-to-Do ist ein guter Anfang, auf jeden Fall.
Was könnte da draufstehen?
Eine Not-to-Do-Liste. Na, To-Do-Listen schreiben zum Beispiel.
Okay, schöner Vorsatz fürs neue Jahr. Unsere Neujahrsmatinee steht im Zeichen des Faultiers. Klingt das für Sie nach einem guten Vorsatz für 2023?
Unbedingt. Ich finde Faultiere wunderbar, weil das Faultier, muss man sich auch nochmal klar machen, ist nicht nur ein ganz wichtiger Lebensraum für Algen und Pilze, sondern auch für Insekten. Ich habe gerade gelesen, dass ein Faultier bis zu 960 verschiedene Insekten auf seinem Fell beherbergen kann. Und das ist mir dadurch sehr sympathisch.
Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven heißt das Buch von Juliane Marie Schreiber. Dankeschön, Frau Schreiber.
Sehr gerne. Alles Gute.
Ein fantastisch faules Restjahr wünsche ich Ihnen. Als musikalische Unterstützung kommt hier Süßes Nichtstun in Notenform. Far Niente heißt dieses Stück von César Cui.